Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Judith Rakers.
Willkommen von uns beiden.
Guten Abend.
Und wir beginnen die Tagesthemen heute mit dem Blick dorthin, wo sich gestern jenes fürchterliche Verbrechen ereignete, das die Menschen mit großem Entsetzen zurücklässt und auch heute noch offenen Fragen. Warum hat der 33-jährige Palästinenser in einem Zug bei Brokstedt wahllos auf Passagiere eingestochen, 2 Menschen getötet und 5 verletzt? Der Mann war erst vor einer Woche aus der Haft entlassen worden. Warum aber wurde er trotz psychischer Auffälligkeiten als ungefährlich eingestuft? Tobias Gellert über das, was wir derzeit wissen.
Die beiden tödlich verletzten Opfer sind 17 und 19 Jahre alt. Eine junge Frau, ein junger Mann. Sie gehen in Neumünster zur Schule. Gestern Nachmittag sind sie zusammen im Regionalexpress unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Nach kurzer Fahrt vor dem Halt in Brokstedt werden sie Opfer des Messerstechers.
Das war auf jeden Fall eine Schocknachricht, ja. Er ist ein Freund von mir gewesen, ich hatte öfter mit ihm zu tun gehabt. Er hatte das beste Leben vor sich. Er war ein guter Junge.
Der mutmaßliche Täter, der 5 weitere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt, ein staatenloser Palästinenser, Ibrahim A. Er kommt vor 9 Jahren nach Deutschland, verbringt die ersten in Nordrhein-Westfalen. Er fällt dort durch kleinere Delikte auf. Von Juli bis November 21 lebt er in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kiel. Verstößt hier gegen die Hausordnung, wird rausgeworfen. Er geht nach Hamburg, fängt an Drogen zu nehmen, auch Heroin.
Der Mann ist im August letzten Jahres hier in Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 1 Woche verurteilt worden. Und dem lag eine Tat aus Januar 22 zugrunde. Da hat er nach dem Urteil einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt.
In der Hamburger Justizvollzugsanstalt Bilwerda verbüßt er seine Strafe. In dieser Zeit verschlechtert sich sein Zustand, sagt sein Anwalt.
Und das hat offensichtlich eben auch seine Psyche beeinflusst. Er sprach dann davon, dass er in der JVA, dass dauernd welche gegen seine Wand trommeln würden und so weiter. Nach Auskunft der Beamten war da aber gar niemand. Also möglicherweise hat er da eben auch Halluzinationen dann gehabt. Er ist auch von der JVA kontraindiziert mit Methadon teilweise versorgt worden, behandelt worden, was eine weitere Suchtgefahr ausgelöst hat. Aber letztlich wollte er halt, sag ich mal, sich noch stärker von den Drogen distanzieren und dafür Hilfe in Anspruch nehmen, die ist ihm aber nicht gewährt worden.
Nach Darstellung der Hamburger Justizbehörde wurde Ibrahim A. während des Haftverlaufs durchgängig psychiatrisch betreut. Auch eine Methadonbehandlung nach seiner Entlassung sei durch die JVA veranlasst worden. Ein Psychiater habe zudem keine Fremd- und Selbstgefährdung festgestellt, sagt heute eine Behördensprecherin. Deshalb sei auch der sozialpsychiatrische Dienst nicht eingeschaltet worden. Gestern Vormittag taucht der 33-Jährige bei der Ausländerbehörde in Kiel auf, bittet um eine Aufenthaltskarte. Von dort wird er zum Einwohnermeldeamt geschickt. Dort geht er nicht mehr hin. Er steigt in den Zug Richtung Brokstedt.
Wir werden alles dafür tun, aufzuklären, wie konnte es dazu kommen. Wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war? Wie konnte das passieren? Und wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war.
Diese Fragen müssen jetzt die Behörden der verschiedenen Bundesländer aufklären.
Und gegen den mutmaßlichen Täter wurde heute Haftbefehl erlassen. Ja, Staatsanwaltschaft und Justizbehörde warnen heute vor Vorverurteilungen und voreiligen Schlüssen, da noch sehr viele Fragen unbeantwortet sind. Und dennoch stellen sich Fragen, die wir heute besprechen wollen mit einem, der sich schon lange damit beschäftigt, dem Psychologen und Autoren Ahmad Mansur. Guten Abend, Herr Mansur.
Guten Abend.
Ja, in den sozialen Netzwerken tauchte gestern schon sofort der Vorwurf auf, schon wieder eine Gewalttat eines Geflüchteten. Und es gibt ja auch bekannte Fälle, die einem sofort einfallen. Illa Kirchberg, Würzburg, jetzt Brokstedt. Alles Messerattacken von jungen Männern, die nach Deutschland geflüchtet sind. Die Frage ist nur, ist das eine gefühlte oder tatsächliche Wahrheit?
Also erstmal leben wir in einem postfaktischen Zeitalter und in diesem Zeitalter spielen Emotionen eine viel wichtigere Rolle als Fakten. Und das sehen wir ja in sozialen Medien nach jedem so ein Tat, dass eine Gruppe von Menschen eigentlich die Menschen mit Migrationshintergrund als die Täter identifizieren will und nach Bestätigung sucht und die andere Seite will über alles Mögliche reden, aber nicht über den Migrationshintergrund. Ich glaube, ein Blick Richtung Schweden, Richtung England, Richtung Frankreich, aber auch eben in Deutschland zeigt, dass wir Zahlen haben, die belegen, dass diese Gruppe von Menschen überproportional in der Statistik vertreten ist, wenn es um Körperverletzung und vor allem Messerattacken geht. Und darüber müssen wir reden, ohne natürlich zu verallgemeinern, weil es trifft natürlich nur die Täter und nicht alle Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Herr Mansour, wir wollen uns die Zahlen mal ansehen. Nach einer Statistik des BKA sinkt die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer 2021 auf 7,1%. Bei den Straftaten gegen das Leben, wie es heißt, das ist Mord oder Totschlag, liegt der Anteil der tatverdächtigen Zugewanderten bei 12,8%. Das ist sehr hoch, denn der Anteil der Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung liegt insgesamt nur bei 2,3%. Herr Mansour, wie ist das zu erklären?
Das hat unfassbar viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und dieses Risiko auch verstärken. Es hat aber auch natürlich mit Sozialisation, mit Erziehungsmethoden, mit Umgang mit Gewalt, mit Umgang mit Kränkung, mit Männlichkeitskonzepte, wo Messer eine Rolle spielt und Stärke zeigt und auch Hass gegenüber Mehrheitsgesellschaft, gegenüber Frauen, die manchmal auch Nein sagen und mit diesen Menschen nicht zusammen sein wollen. All das, genau wie auch natürlich Traumatisierung, wie nicht in Deutschland emotional anzukommen, wie überfordert sein, in ein neues Land zu sein, all das spielt eine Rolle und all das muss genannt werden, wenn wir die Wahrheit und vor allem die Lösungen näher kommen wollen.
Wir müssen mehr darüber sprechen, aber wie gehen wir denn mit diesen Menschen um, die Schwierigkeiten haben, in der Gesellschaft anzukommen?
Ich bin absolut dafür, dass wir nicht warten, bis Menschen Straftaten begangen haben, um sie zu erreichen, sondern jeder, der in Deutschland ankommt, muss begleitet werden. Wir müssen Angebote machen, wir müssen unsere Werte offensiver sozusagen vermitteln und wir müssen auch vielleicht auch psychologische Begleitung anbieten, ganz, ganz am Anfang. Es kann und darf nicht dazu kommen, dass wir immer wieder überrascht sind, dass solche Menschen, die so oft in Erscheinung getreten sind, die eigentlich auch Straftaten permanent begangen haben und wir nicht in der Lage sind, sie zu stoppen. Sie zu stoppen bedeutet, Angebote zu machen, bedeutet auch härtere Strafen darüber nachzudenken, härtere Strafen zu geben. All das gehört dazu, aber als jemand, der in der Präventionsarbeit glaube ich, dass wir nachhaltiger und flächendeckender Konzepte brauchen, um die Menschen, die nach Deutschland kommen, zu erreichen und ihnen von Demokratie, Menschenrechte und Gewaltfreiheit auch zu überzeugen.
Psychologische Arbeit, sagen Sie. Wir haben gerade in dem Film gehört, der Psychiater bei Ibrahim A. hat offensichtlich große Fehler gemacht.
Das ist auch leider nicht zum ersten Mal. Das haben wir auch in Würzburg und in anderen Fällen auch erlebt. Psychotherapie, Psychiatrie und Psychologie sind keine exakten Wissenschaften. Es passiert immer wieder Fehler. Wir müssen aber von diesen Fehlern lernen. Wir müssen unsere Konzepte nachschärfen. Wir müssen alles tun, damit solche Fehler sich nicht wiederholen. Und dazu müssen wir besser werden, professioneller werden und von diesen Fehlern auch lernen.
Haben wir denn eigentlich überhaupt die Mittel in Deutschland, den vielen zum Teil ja sehr traumatisierten Geflüchteten in Deutschland zu helfen?
Erstmal, natürlich ist traumatisiert keine Rechtfertigung für solchen Taten, aber es gehört auch dazu. Das merke ich, meine Arbeit tagtäglich. Leute zu begleiten ist nicht einfach, weil es fehlen an Psychologen, Psychotherapeuten. Wir müssen besser werden. Aber wissen Sie, solange wir Integration alles nach Menschen nach Deutschland zu holen verstehen und nicht als Menschen zu begleiten, werden wir wahrscheinlich diese Aufgabe nicht gewachsen werden. Wir müssen verstehen, dass unsere Ressourcen sehr begrenzt sind. Und wenn wir diese Aufgabe besser machen wollen, dann müssen wir die Menschen, die zu uns kommen, vielleicht begrenzen, aber besser begleiten, um sie besser in Deutschland ankommen zu lassen.
Die Einschätzung des Psychologen und Autoren Ahmed Mansour. Danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Kommen wir zur Politik der Ampelregierung, die mal wieder so verfahren ist, dass es stockt. Die FDP will Tempo machen und die Grünen setzen das Limit. Es geht darum, dass die Liberalen den Bau neuer Autobahnen genauso beschleunigen wollen wie den der Windräder. Doch die Grünen befürchten, dass damit die Klimaziele vollends auf der Strecke bleiben. Und deshalb liegen die beiden so überkreuzt, dass das Problem heute Abend im Koalitionsausschuss geklärt werden sollte. Gabor Hallas.
Es sind wenige Kilometer, doch gestritten wird schon lange. Die Autobahn 100 in Berlin soll verlängert werden, ein Neubau. Der Berliner Senat will das gar nicht, aber Autobahnen sind Sache des Bundes. Und die Bundesregierung, nur wenige Kilometer von hier entfernt, diskutiert. Einig ist sich die Ampel, dass Deutschland Infrastruktur schneller bauen muss. Aber gilt das auch für Autobahnen?
Das heißt für mich natürlich auch die Straße. Wir haben viele Stausituationen. Da geht es am Ende übrigens auch um Klimaschutz. Denn wer im Stau steht, der verbraucht ja Öl, der verbraucht Benzin und Diesel, ohne dass er einen Meter vorankommt. Also insofern müssen wir da Straßenbau auch innovativ denken.
Die Grünen sind nicht generell gegen Straßen und sie wollen auch mehr Tempo, aber andere Prioritäten, zum Beispiel für die Schiene.
Wir brauchen ganz dringend eine Beschleunigung beim Klimaschutz. Und zwar müssen wir alles daran setzen, jetzt schnell mit den Emissionen runterzukommen. Und dafür braucht es nicht unbedingt neue Autobahnen.
Seit Wochen streitet die Ampel, die zuständigen Minister konnten es nicht lösen. Deswegen muss heute der Koalitionsausschuss ran mal wieder. Was die Parteien heute vorfahren, ist der Optimismus nicht besonders groß. Die Bundesregierung will beschleunigen und kommt nicht voran.
I'm very happy to see you and your ship.
Dabei kann Deutschland auch schneller, soll dieses Beispiel zeigen. Flüssiggasterminals wurden aus dem Boden gestampft innerhalb von Monaten.
Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen. Und es soll ein Vorbild sein, nicht nur für diese Anlage.
Doch das Deutschland-Tempo ist oft nur Schneckentempo. Wie hier bei Lüdenscheid. Die Brücke über die A45 ist schon lange marode. Jetzt schon ein Jahr gesperrt. Die Autos und Lastwagen quälen sich durch die Orte am Rand. Auch deswegen hatte sich die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben, in Zukunft doppelt so schnell zu planen. Es geht um Brücken, Bahnstrecken und Stromtrassen, aber nicht um Autobahnen. Doch die tauchten vor Monaten in einem Gesetzentwurf des Verkehrsministers auf und lösten den Streit aus. Die SPD fordert, sich endlich zu einigen.
Die drei Koalitionspartner sind beim Thema Verkehr halt nicht immer auf einer Linie. Das ist auch gar nicht weiter schlimm, deswegen muss man diskutieren. Hier fand ich es an der Stelle ein bisschen schwierig, weil wir beim Thema Planungsbeschleunigung reden. Und wenn wir über Beschleunigung reden, ist es halt schwierig, wenn sich das zwei Monate im Kabinett hinzieht, bis man eine Einigung hinbekommt.
Und auch heute dauert es länger im Kanzleramt. Nach gut 3,5 Stunden ist Schluss ohne Ergebnis. Die Ampel hat sich mal wieder vertagt.
Wie ist es gelaufen?
Super, es ist fertig, ihr könnt gehen.
Doch fertig sind sie noch lange nicht. Es wird weiter diskutiert, am Ende auch darüber, ob Autobahnen wie die A100 in Berlin weitergebaut werden.
Tja, wie ist es gelaufen? Das wollen wir jetzt von Oliver Sallet in Berlin wissen. Was war da los?
Ja, der Druck ist schon groß auf die Ampelkoalitionäre. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Kein Ergebnis in einem Streit, der schon seit Wochen schwelt. Heute am Ende des Koalitionsausschusses wieder kein Ergebnis. Und es ist schon interessant, dass also alle drei Parteien sich dann bemüht haben, der Sache noch einen positiven Anstrich zu geben. Hier von konstruktiven Gesprächen gesprochen haben. Einzig die Grünen sagen, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliches Verständnis von Verkehr und Klima. Und das ist im Grunde schon der Kern des Problems. Es geht hier um das sogenannte Planungsbeschleunigungsgesetz. Das hat Verkehrsminister Wissing bereits Ende letzten Jahres vorgelegt. Und hier um die Frage, welche Infrastrukturprojekte ausgebaut werden sollen, beschleunigt ausgebaut werden sollen. Wissing will, dass eben auch die Autobahnen berücksichtigt werden. Die Grünen sagen, das wäre ein Bruch des Koalitionsvertrags. Es geht hier auch um die Klimaziele. Die FDP hält da dagegen und sagt, dass ein Wirtschaftsstandort wie Deutschland eben alle Verkehrsmittel berücksichtigen soll, weist auch auf die Bedeutung der Straße beim Güterverkehr hin. Und so sind hier alle Seiten dann eben ohne Ergebnis auseinandergegangen.
Ja, und wie könnte es jetzt weitergehen? Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen?
Ja, bei der Schiene ist man sich weitgehend einig. Also einen Kompromiss müsste man dann wahrscheinlich bei der Straße eben suchen. Und hier stehen sich die Seiten eben unversöhnlich gegenüber. Man müsste beispielsweise einige Projekte identifizieren, Brücken, Knotenpunkte, und sich dann darauf einigen, innerhalb der Koalition diese Projekte anzugehen. Aber im Kern, wie gesagt, geht es um die Frage, welche Aspekte hier in dem Infrastrukturprojekt Projekt berücksichtigt werden. Die FDP beharren auf den Autobahnen und die Grünen lehnen das ab.
Vielen Dank für die Information. Oliver Sallet nach Berlin. Mit krimineller Energie kann man sich in den Weiten des Internets ganz hervorragend hinter dem Code und vor den Konsequenzen verstecken. Vor allem dann, wenn man sich international vernetzt. Stimmen sich aber auch Fahnder weit über Landesgrenzen ab, stehen die Chancen schon etwas besser, den Hackern auf die Spur zu kommen. Und so ist es Behörden in Deutschland gemeinsam mit Amtskollegen von Europol und FBI gelungen, ein weltweit agierendes Hacker-Netzwerk zu zerschlagen, das auch in Deutschland zahlreiche Unternehmen angegriffen hatte. Thomas Denzel.
Die Stadt Esslingen bei Stuttgart. Im Sommer 2021 beginnt hier im Schwäbischen der internationale Cyberkrimi. Hackerangriff auf eine Firma, deren Computernetzwerk liegt lahm. Das Unternehmen, das nicht genannt werden will, schaltet die Polizei ein. Die macht sich auf die Fersen der Angreifer.
Das ist wochenlange Kleinstarbeit, von einem Server zum nächsten Server, von einer E-Mail-Adresse zur nächsten E-Mail-Adresse. Das muss man in den Gesamtkontext stellen, da muss man sich mit anderen Ländern abstimmen, dann muss man schauen, wo steht dieser Server.
Bald ist klar, die Hacker hatten hunderte Angriffe weltweit gestartet, unter anderem auch in den USA. Den Ermittlern dort liefern die Schwaben entscheidende Hinweise. Und so tritt heute der US-amerikanische Justizminister in Washington vor die Presse mit einem Lob für die Polizei in Baden-Württemberg und einer Erfolgsmeldung. Wir stehen hier, weil das Justizministerium ein internationales Erpressersoftware-Netzwerk zerschlagen hat, das Hunderte von Millionen Dollar von Opfern in den USA und weltweit erpresst hat oder noch erpressen wollte. Es handelt sich um die Tätergruppe Hive. Die Webseiten der Täter im sogenannten Darknet haben die Ermittler inzwischen gesperrt. Unter den Opfern der Angreifer seien auch Schulverwaltungen und Kliniken. Schäden in Milliardenhöhe seien entstanden. Namen von Unternehmen nennen die Ermittler nicht, doch es gibt Beispiele für Hackerangriffe aus jüngerer Vergangenheit, auch in Deutschland. Im vergangenen Jahr gehen in einer Klinik in Friedrichshafen bei einem Angriff die Patientendaten verloren. In der Zeitungsredaktion der Heilbronner Stimme funktionieren plötzlich Telefon und E-Mails nicht mehr. In einem Unternehmen in Ostfildern steht wochenlang die Produktion still. Und auch die Handelskette Mediamarkt war schon Ziel eines Angriffs.
Die Kriminellen hacken ein Netzwerk eines Unternehmens oder einer Behörde. Dann werden alle Daten verschlüsselt. Das heißt die E-Mails, die Dateien, SAP, aber auch die Daten auf Robotern. Und dann wird dem Unternehmen, das betroffen ist, gewissermaßen der Service der Entschlüsselung verkauft.
Bezahlt wird mit Bitcoins im Darknet. So bleiben die Täter meist unerkannt. Auch diesmal hat es noch keine Festnahmen gegeben. Das Ziel allerdings ist, nicht nur die digitale Spur zu finden, sondern auch die Menschen an deren Ende. Darauf hoffen diesmal die Ermittler, die in den USA, genauso wie die im schwäbischen Esslingen.
Und jetzt weitere Nachricht mit dir, Judith.
Sehr gerne. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat seinen Antrittsbesuch bei der Truppe absolviert. Eine Woche nach seiner Ernennung ließ er sich auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt eine Gefechtssituation mit dem Schützenpanzer Puma zeigen. Pistorius räumte ein, dass es nach langjährigem Sparkurs bei der Bundeswehr Ausstattungsmängel gebe. Durch die Waffenlieferungen in die Ukraine entstehe nun zusätzlicher Druck, den Nachschub zu sichern. Seit Ende letzten Jahres sitzt ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes wegen mutmaßlicher Spionage für Russland in Untersuchungshaft. Nun ist ein möglicher Mittäter verhaftet worden. Laut Bundesanwaltschaft soll der Verdächtige für den BND-Mann Informationen an einen russischen Geheimdienst übergeben haben. Der Deutsche war am Sonntag am Flughafen München festgenommen worden. Er selbst sei aber kein BND-Mitarbeiter. Die EU will mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat abschieben. Darüber haben die Innenminister in Stockholm beraten. Die Kommission möchte den Druck auf die Herkunftsländer erhöhen und Visaregeln verschärfen, wenn Regierungen bei der Rückführung ihrer Staatsbürger nicht kooperieren. Deutschland setzt hingegen auf Migrationsabkommen, die legale Einreisen erleichtern, wenn Staaten bei der Rücknahme kooperativ sind. Abschiebungen scheitern oft, weil Heimatländer keine Papiere ausstellen oder EU-Dokumente nicht anerkennen. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi mit weiteren Warnstreiks den Druck noch mal erhöht. An ausgewählten Standorten legten mehrere tausend Beschäftigte die Arbeit nieder. Laut Post verzögert sich dadurch die Zustellung von 1,7 Millionen Briefen und 450.000 Paketen. Verdi fordert für die Beschäftigten 15% mehr Geld. Die Post bezeichnet das als realitätsfern. Trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine führen die meisten westlichen Konzerne das Geschäft mit ihren Tochterunternehmen in Russland fort. Das belegt eine Schweizer Studie der Universität St. Gallen und der Wirtschaftshochschule IMD. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Von über 1.400 Unternehmen haben nur 120 ihre Niederlassungen und Aktivitäten komplett geschlossen. Andere aber haben zumindest mit einem Auslieferungsstopp reagiert oder auf neue Investitionen verzichtet. 1.284 Unternehmen wurden ausgemacht, die noch in Russland aktiv sind und dort Geschäfte machen. Es ist auch nicht ganz leicht, dem Land den Rücken zu kehren. Denn wer gehen will, muss sich auf einen schwierigen Weg begeben durch die Behörden. Das musste zum Beispiel Volkswagen erfahren, dass seine Produktion in Russland zwar eingestellt hat, aber das Werk noch nicht verkaufen konnte. Denn wer Geschäftsanteile verkaufen will, wird nur noch 50% des Marktpreises dafür bekommen. So sieht es eine Vorschrift aus dem Dezember offenbar vor. Und der russische Staat verdient bei jedem Verkauf mit.
Eingebettet in prachtvolles Weiß liegt sie da, die neue Rodelbahn von Oberhof. Ein malerischer Anblick, der den Bund und das Land Thüringen viel Geld gekostet hat. Unzählige Millionen investierten sie. Denn morgen beginnt hier die Rennrodel-Weltmeisterschaft und in wenigen Wochen dann die der Biathleten. Auch dafür hat das Land tief in die Tasche gegriffen. Auch wenn hier nur 1500 Menschen leben und sie auch hier wissen, dass es wegen der Klimakrise hier oben immer weniger schneien wird. Trotzdem, sie wollen mittendrin bleiben im Wintersportspektakel von Oberhof, wie André Berthold berichtet.
Gerd Schulz und Detlef Kotlinski. Die beiden sind Oberhofer Skisport-Urgesteine. Sobald ein Sportgroßereignis vor der Tür steht, sind sie im Einsatz. Schulz als ehrenamtlicher Schießplatzleiter beim Biathlon. Der Job von Kotlinski ist es, für gut präparierte Langlaufpisten zu sorgen. Heute bereiten sie den ersten Schießstand vor.
Schön schaufeln, immer schön schaufeln.
Solch ein Winterwetter wird im Oberhof immer seltener. Vor allem Anfang Januar gibt es hier häufig Regen und Plusgrade. Die Tendenz der letzten Jahre zeigt, der Thüringer Mittelgebirgsort hat immer weniger Frosttage. Und das hat immer wieder große Rennen gefährdet.
Einen Tag vor Wettkampf haben wir hinten Drainagerohre reingelegt bis die Nacht um drei, damit der Schießstand uns nicht mit Tauwasser absäuft.
Beide beobachten, dass es für den Mittelgebirgsort Oberhof immer schwieriger wurde, zuverlässig hochklassige Wettkämpfe auszurichten. Vor den anstehenden Weltmeisterschaften im Rodeln und Biathlon hat deshalb das Land Thüringen über 100 Millionen Euro Strukturmittel in die Wettkampfstätten, Beschneiungstechnik und Infrastruktur investiert.
Das ist schon gut und es wird höchstwahrscheinlich immer reichen für eine 2,5 Kilometer Runde. Aber wie es dann drumherum aussieht, ne, dass dann eine Wintersportart, ich sag mal, in der grünen Wiese oder auf der grünen Wiese gemacht wird, das wird nicht ausbleiben. Irgendwann kommt das.
Heute ist davon nichts zu spüren. Ein paar hundert Meter weiter steht die neue Rodelbahn. Hier werden noch die letzten Handgriffe erledigt, denn schon morgen startet die Rodel-WM. Hartmut Schubert ist Staatssekretär im Thüringer Finanzministerium. Er hat die Investitionen angeschoben und überwacht. Außerdem ist er Chef der Oberhofer Sportstätten.
Es wird schon noch 10, 15 Jahre weiter, wenn es so ist wie jetzt, weiter Wintersport geben. Und ich sag mal, die Bahn sowieso, die ist jetzt auch nicht vom Schnee so abhängig. Wenn man es vergleicht, in der Vergangenheit sind teilweise Schneetransporte aus Nordrhein-Westfalen hier angekommen. Das haben wir alles eingestellt, das machen wir nicht mehr. Wir können teilweise mit Photovoltaikanlagen auch Strom, also Quatsch, Schnee produzieren. Also deswegen, glaube ich, kann man das schon vertreten, was wir hier machen. Das ist schon eine gute Sache.
Für Schubert war es wichtig, dass alle Investitionen klimafreundlich sind. Deswegen nimmt er uns mit in den Maschinenraum der Rodelbahn. Hier, so sagt er, wird der nachhaltige Ansatz besonders deutlich, denn die Rodelbahn funktioniert wie ein großer Kühlschrank. Und beim Kühlen der Anlage wird viel Wärme frei. Diese Abwärme wird zum Heizen einiger Gebäude bereits genutzt.
Deswegen haben wir jetzt schon mit der Bundeswehr Letter of Intent abgeschlossen, dass die von uns Wärme nehmen und auch mit dem zukünftigen Hotelstandort, der ja auch in der Nähe gebaut werden soll, auch der will bei uns Wärme haben.
Außerdem soll der Strombedarf aller Sportstätten und Schneekanonen über erneuerbare Energiequellen im Ort abgedeckt werden. Erste Solaranlagen wurden installiert. Eine Bioethanolanlage soll folgen. Außerdem wird nach geeigneten Orten für Windräder gesucht. Zum Konzept gehört auch eine umfangreiche Sommernutzung. Antonia Sturm ist für die Vermarktung des Thüringer Waldes verantwortlich. Sie sagt, allein vom Wintersport kann hier keiner mehr leben.
Die Liftanlage hier wird auch im Sommer betrieben, eben mit Mountainbikern, die hier auch mit dem Fahrrad den Hang nutzen können. Das sind wichtige Entwicklungen.
Doch noch spülen die Winter-Events viel Geld in die Kassen. Allein für die Biathlon-WM in gut zwei Wochen sind bis jetzt 145.000 Tickets verkauft worden. Die Handelskammer Südthüringen rechnet mit einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro.
Für die Tourismusbranche ist es ein absoluter Gewinn. Die Hotels sind über die gesamte Region hinweg ausgebucht. Sie haben Gäste in der gesamten Fläche.
Detlef Kotlinski zieht inzwischen mit der Pistenraupe seine Kreise. Die Investitionen und die neuen Ideen zur Sommernutzung findet er gut. Doch den Thüringer Wald ohne Wintersport, das will und kann er sich nicht vorstellen.
Wir sollten jetzt nicht eine ganz große Panik kriegen, weil es die letzten Winter jetzt nicht so geklappt hat. Kommen vielleicht auch wieder andere Tage. Also so weit bin ich noch nicht. Also Wintersport aufgeben auf keinen Fall.
Und so träumen sie im Thüringer Wald bereits von den nächsten Wintersport-Events. Sogar eine Bewerbung für die nordische Skiweltmeisterschaft wird diskutiert.
Dass zwei heranwachsende Jungen so liebevoll und zart miteinander sind, sieht man nicht häufig. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese beiden später mal ein Paar werden oder nicht. Die mögen sich einfach und zeigen das. Mit 12, 13 Jahren haben die gerade noch Kinder überhaupt keine Hemmungen, das Wort Liebe zu sagen. Danach trauen sie sich nicht mehr, das auszusprechen, aus Scham und aus Furcht von all den Coolen in der Klasse ausgelacht zu werden. Davon, von dieser wunderbaren Freundschaft und ihrem jähen Zerbrechen, erzählt der neue Kinofilm Close, den Klaus Lesche schon gesehen hat.
Leo und Remy rennen durch ihre Welt. Fast immer sind sie in Bewegung, teilen ihre Geheimnisse und Fantasien, wirken unzertrennlich. Eine Freundschaft wie ein Tanz durch sonnige Tage voller Verheißungen.
Ich schlafe heute bei Remy. Kommst du auch noch mal nach Hause? Vielleicht.
Dieser Sommer wird einiges verändern. Die beiden wechseln auf eine weiterführende Schule. Natürlich besuchen sie dieselbe Klasse. Natürlich sitzen sie nebeneinander. Ihre innige Beziehung fällt den anderen auf, provoziert Fragen.
Seid ihr zwei zusammen?
Wir sind beste Freunde im Sinne von Brüdern. Aber wir sind nicht
wohl ein bisschen mehr wie Brüder. Also,
sie kennen sich eben schon lange.
Oder steht ihr nicht dazu?
Leo spürt ein Unbehagen. Auf gar keinen Fall will er für schwul gehalten werden. Er legt Distanz zwischen sich und Remy, schließt sich enger an die Jungs an, die nur über Sport und Computerspiele reden. Leo will als echter Kerl gelten, was immer das sein soll. Bald spielt er im Eishockey-Team.
Gut machst du das. Gut so. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Und weiter.
Was machst du hier?
I think that playground.
Im Alter von Leo und Remy ist der Schulhof der Ort, wo Kinder mit dem Mikrokosmos unserer Gesellschaft konfrontiert werden. Einer Gesellschaft, die Menschen in Schubladen steckt und in Gruppen einteilt. Diese Gruppen haben ihre eigenen Codes, Normen und Erwartungen und die drücken sie uns auf.
Put on us.
Unter diesem Druck, eine bestimmte Rolle erfüllen zu müssen, löst sich Leos liebevolles Verhältnis zu Remy auf. Ihre Wege trennen sich. Remy kann das nicht ertragen.
Hör auf zu weinen. Lass das. Remy, hör auf.
Hey, was soll denn das?
Remy.
I also had the feeling that.
Als ich so alt war wie Leo und Remy, hatte ich auch Angst vor Intimität und ich fing an, meine Zartheit als Schwäche anzusehen, nicht als eine Kraft.
As a weakness rather than as a force.
Regisseur Lukas Dont ist mit Close ein so wundervoller wie schmerzlicher Film über eine Freundschaft und ihr Ende geglückt. Die Bilder zählen und erzählen hier mehr als die Worte. Geht Leo allein über das Blumenfeld, durch das er anfangs so unbeschwert mit Remy gelaufen ist, spürt man, auch ihm ist etwas genommen worden, auch er leidet unter einem Verlust, den kein Eishockey-Team dieser Welt ersetzen kann.
Der Film Close ab heute in den deutschen Kinos. Bleibt noch der Blick aufs Wetter, Claudia. Was erwartet uns?
Karin, es erwartet uns ähnliches Wetter morgen wie heute. Und das heißt, ziemlich viele Wolkenfelder, die auch meist relativ tief hängen. Und das konnte man sehr schön sehen. Das ist beispielsweise ein Bild, Blick auf die Zugspitze. Ich gehe mal auf die andere Seite, da sieht man das viel besser. Hier Zugspitze, ganz oben das Licht und eben noch so ein paar Bergstationen. Das war das Bild von gestern. Jetzt blenden wir mal ganz langsam auf das Bild von heute. Und da sehen Sie, dass die Wolken immer höher kommen, immer höher kommen, immer höher kommen. Das ist jetzt von vor einer halben Stunde. Das heißt, diese Hochnebeldecke, die wurde angehoben durch ein Tiefdruckgebiet, das hereinkam. Das brachte zum einen oberhalb des Hochnebels auch nochmal dichte Wolkenfelder und ein paar Tropfen und auch Flocken. Heute Morgen war es sehr glatt, jetzt kann es zum Teil auch noch sehr glatt sein, weil eben die Nässe gefriert oder weil die Flocken auf gefrorenen Boden fallen. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen an. Hier Beispiel Duisburg, 4 Grad morgen, dann bleibt es so bei 3, 4 Grad. Anfang nächster Woche um die 8 Grad. Und das ist eine gute Zahl, die minus 2 Sonntagmorgen in der Nacht. Denn das bedeutet, es lockert auf, es klart auf. Deswegen wird es auch deutlich kälter. Da besteht dann auch die Chance mal auf etwas längere sonnige Abschnitte im Laufe des Tages. Morgen eine dicke Suppe, denn auch heute Nacht noch kompakte Wolkenfelder, aus denen regnet es so ein bisschen. In der letzten Stunde Nürnberg beispielsweise oder Münchner Flughafen gefrierender Regen. Also vorsichtig, wenn Sie draußen unterwegs sind, insbesondere hier im Osten und Südosten. Da kann es örtlich glatt werden. Morgen lassen die Flocken, die jetzt unterwegs sind, es ist wirklich nur sehr wenig, dann auch mehr und mehr nach. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 4 bis minus 6 Grad morgen Nacht. Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist in den Mittelgebirgen noch frostig, minus 3 bis 5 Grad. Und Samstag, Sonntag gibt es Nebelfelder, Hochnebel, es ist trocken, außer im äußersten Norden, da kann es ein bisschen regnen. Und von da kommt am Sonntag dann auch schon wieder ein neues Frontensystem. Höchsttemperaturen meist minus 1 bis 6 Grad und dann besteht am Wochenende auch die Chance auf ein bisschen mehr Sonne als im Moment.
Das klingt gut. Danke, Claudia Kleinert, für die Aussichten. Und mit denen verabschieden wir uns. Das waren unsere Themen des Tages.
Und hier im Ersten folgt jetzt Satire mit Dieter Nuhr.
Wir sind morgen wieder da. Bis dann.
Tschüss.